Wie erobert ein asiatischer Glaube eigentlich einen ganzen Kontinent und das völlig ohne Schwerter, ohne Armee und ohne politische Macht?
Ja, das ist eine wirklich massive Frage.
Richtig. Und was zum Teufel haben stinkende Meeresschnecken? Ein heftiger Streit unter besten Freunden und angeblich geschmolzene Kruzifixe mit diesem historischen Wendepunkt zu tun.
Da kommt einiges zusammen, ja.
Absolut. Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Wir sezieren heute eine der erstaunlichsten kulturellen Ausbreitungen der Geschichte. Und wir stützen uns dabei auf die Notizen und Vorlesungen des Theologen Dr. Craig Keener.
Genau, spezifisch zu den Kapiteln 15 und 16 der Apostelgeschichte.
Unsere Mission für dich heute ist es, herauszufinden, wie diese winzige nahöstliche Bewegung den Sprung nach Europa geschafft hat. Und kleiner Spoiler vorab, wer hier einen magischen, sauberen Ablauf erwartet, wird echt enttäuscht.
Voller menschlicher Brüche und Kompromisse. Wenn man sich diese Quellen ansieht, merkt man sofort, dass das keine glatte PR-Kampagne war.
Absolut nicht. Diese historischen Transformationen werden fast immer durch extrem unordentliche, ja mikroskopisch kleine menschliche Interaktionen angetrieben. Wir sind da weit entfernt von strategischer Perfektion.
Okay. Bevor wir jetzt auch nur den Fuß auf europäischen Boden setzen, müssen wir uns ansehen, wie diese Bewegung fast an ihren eigenen internen Krisen zerbrochen wäre.
Das sogenannte Jerusalemer Konzil.
Richtig. In Keeners Analyse stoßen wir sofort auf diese massive Debatte. Es ging im Grunde um die Identität dieser ganzen Bewegung. Und Historiker streiten sich da ja oft. Beschreibt Apostelgeschichte 15 dasselbe Treffen wie im Galaterbrief Kapitel 2?
Ja, oder reden wir da von völlig unterschiedlichen Ereignissen wie einem früheren Besuch während einer Hungersnot? Das ist keine reine Akademikerdiskussion. Da geht es wirklich um die historische Zuverlässigkeit der frühesten Dokumente.
Und wie löst China das?
Er greift auf ein fantastisches Werkzeug zurück. Occams Rasiermesser.
Ah, okay. Das logische Prinzip, oder?
Exakt. Das besagt ganz simpel. Wenn du mehrere Erklärungen hast, ist die mit den wenigsten Annahmen meistens die richtige. Also die einfachste Lösung.
Also heißt das hier, warum sollte man annehmen, dass es zwei völlig identische, hochexplosive Krisensitzungen mit denselben Leuten gab?
Genau, so argumentiert er. Beide Texte verhandeln haargenau dieselbe Krise. Müssen Nicht-Juden, also Heiden, sich an jüdische Gesetze halten?
Konkret ging es da um die Beschneidung, oder?
Richtig. Müssen sie das machen, um Teil der Gemeinschaft zu sein. Und in beiden Berichten ist eine Schlüsselfigur namens Titus dabei. Quasi als Testfall.
Und das Ergebnis?
Identisch. Man beschließt, dass Nicht-Juden diese Rituale nicht annehmen müssen. Eine echt monumentale Einigung.
Okay, Wahnsinn. Sie haben also diesen Friedensvertrag geschlossen. Alle atmen auf, die Bewegung ist geeint. Und dann passiert etwas völlig Absurdes.
Ja, der große Streit.
Paulus und sein Mentor Barnabas geraten derart aneinander, dass sie ihre Partnerschaft komplett auflösen. Wegen eines jungen Mitarbeiters Johannes Markus.
Der die beiden vorher bei einer Reise im Stich gelassen hatte. Genau. Barnabas will ihm eine zweite Chance geben, aber Paulus sagt kategorisch nein.
Das ist doch, als würde sich eine legendäre Band genau auf dem Höhepunkt wegen kreativer Differenzen trennen.
Schöner Vergleich, ja.
Aber am Ende entstehen daraus einfach zwei neue, erfolgreiche Bands. Was ist daran aus historischer Sicht so wichtig?
Naja, antike Biografen, besonders die griechischen und römischen, hatten kein Problem damit, die massiven Fehler ihrer Helden offen zu zeigen. Das geht ja zurück bis zu Homer.
Also Achilles und Agamemnon und so.
Ganz genau. Wenn diese Texte reine PR wären, hätte man diesen peinlichen Konflikt einfach rausgestrichen. Dass dieser hässliche Bruch drin bleibt, macht die Quelle paradoxerweise viel glaubwürdiger.
Weil sie fehlerhafte Menschen zeigen, keine Roboter.
Ja, und diese Trennung hat dann extreme strategische Folgen. Barnabas nimmt Markus mit und Paulus wählt einen neuen Partner, Silas.
Und dieser Silas hat einen echten Trumpf im Ärmel.
Sein römisches Bürgerrecht. Das war im ersten Jahrhundert extrem mächtig.
Weil er rechtlichen Schutz genoss.
Exakt. Ein Civis Romanus durfte nicht ohne Verfahren ausgepeitscht werden. Für ein Team, das tief in römisches Gebiet vordringt, ist das ein unbezahlbarer Schutzschild.
Ein krasser strategischer Vorteil. Aber diese kühle Planung führt uns zu einer Situation, wo ich wirklich dachte, Moment mal, das ergibt null Sinn.
Du meinst Timotheus?
Ja, Paulus und Silas nehmen in Lystra diesen jungen Timotheus auf.
Sein familiärer Hintergrund ist hier der Schlüssel. Er hat eine jüdische Mutter, aber einen griechischen Vater.
Und deshalb war er als Kind nicht beschnitten worden.
Richtig. Für die Römer war Beschneidung oft barbarisch, aber für die jüdischen Gemeinschaften, die Paulus besuchen wollte, war Timotheus' Status als unbeschnittener Sohn einer jüdischen Mutter ein riesiges Problem. Er stand völlig zwischen den Stühlen.
Und hier bin ich echt gestolpert. Paulus lässt ihn beschneiden. Ist das nicht der absolute Gipfel der Heuchelei?
Auf den ersten Blick wirkt das so, ja?
Er hat doch gerade erst beim Konzil eine theologische Schlacht gegen genau diese Praxis geführt. Bei Titus null Kompromisse und jetzt zwingt er seinen Schützling dazu.
Es wirkt widersprüchlich, aber Kina arbeitet hier eine messerscharfe Differenzierung heraus. Paulus trennt streng zwischen Voraussetzung für die Rettung und der reinen Kontextualisierung für die Mission.
Warte. Lass mich das mal übersetzen. Ist das so, als würde ein Diplomat bei der UN knallhart auf Menschenrechten beharren? Das wäre Titus?
Ja, gutes Beispiel.
Aber wenn derselbe Diplomat dann als Gast in ein fremdes Land reist, zieht er selbstverständlich die lokale Kleidung an, um überhaupt an den Verhandlungstisch zu kommen. Das wäre dann Timotheus.
Eine sehr treffende Analogie. Bei Titus war die Frage, muss man kulturell jüdisch werden, um gerettet zu sein? Da sagt Paulus kategorisch nein.
Und bei Timotheus?
Ging es rein um den Zugang zur Zielgruppe. Paulus wusste, wenn Timotheus unbeschnitten bleibt, knallt ihm jede Synagoge die Tür vor der Nase zu.
Ah, okay. Um Menschen zu erreichen und Barrieren abzubauen, macht er dieses schmerzhafte Zugeständnis.
Genau. Effektive Kommunikation, keine theologischen Prinzipien.
Er passt die Verpackung an, aber nicht das Produkt. Das ist echt faszinierend. Aber diese strategische Flexibilität prallt im nächsten Moment gegen eine unsichtbare Wand.
Die Reisepläne werden komplett auf den Kopf gestellt.
Ja, sie reisen durch Südgalatien und laut Text verbietet ihnen der Heilige Geist, in die Provinz Asien zu gehen.
Also die wohlhabende Westküste der heutigen Türkei. Dann wollen sie nach Norden, Richtung Bithynien, aber auch das wird blockiert.
Keine Erklärung, nur ein klares Nein. Das ist doch wie ein antikes göttliches GPS, das dir auf der Autobahn ständig reinredet.
Absolut. Route wird neu berechnet.
Du willst abfahren? Route gesperrt. Das Team irrt völlig planlos umher und strandet schließlich in Troas. Sie stehen am Wasser und wissen nicht, wohin.
Aber Troas, das ist geografisch und historisch enorm aufgeladen. Das ist das antike Troja.
Oha.
Und genau da hat Paulus nachts eine Vision. Er sieht einen mazedonischen Mann, der ruft, komm herüber und hilf uns. Auf einmal macht die Blockade Sinn.
Das GPS hat das Ziel gefunden.
Genau. Sie segeln los, haben perfekten Wind, sind in rekordverdächtigen 2 Tagen in Neapolis und marschieren nach Philippi.
Eine stolze römische Kolonie auf europäischem Boden. Und wenn du antike Geschichte kennst, der Trojanische Krieg war doch der ultimative Angriff Europas auf Asien.
Richtig. Und Alexander der Große sah seinen Feldzug ähnlich. Der Westen erobert den Osten.
Und die historische Ironie hier ist gigantisch.
China zeigt das wunderbar auf. An exakt demselben Ort, an dem Europa einst Asien angriff, dreht sich die Weltgeschichte um. Ein asiatischer Glaube fällt in Europa ein.
Aber eben völlig friedlich, ohne Schwerter, nur mit einer Botschaft.
Die völlige Umkehrung der antiken Eroberungsnarrative.
Jetzt erwartet man natürlich eine riesige Parade in Philippi. Der Bürgermeister übergibt den Stadtschlüssel. Aber man wird brutal geerdet. Keine Massen, sondern nur eine kleine Gruppe Frauen an einem schlammigen Flussufer.
Die Dynamik in Philippi ist soziologisch echt aufschlussreich. Es gab da schlicht keine Synagoge.
Warum nicht?
Man brauchte ein Quorum, ein Minyan von mindestens 10 jüdischen Männern. Dass es keine Synagoge gab, heißt, es gab nicht mal 10 jüdische Männer, die sich organisierten.
Krass.
Wer also beten wollte, wich an den Fluss Gängites aus, wegen des fließenden Wassers, für rituelle Waschungen.
Und da treffen sie auf Lydia, eine faszinierende Frau. Sie war eine Händlerin von Purpurstoffen aus Thyatira. Wir müssen kurz klären, was das heißt. Heute kauft man sich halt ein lila T-Shirt.
Damals war Purpur flüssiges Gold, das unangefochtene Statussymbol der antiken Welt.
Wegen dieser Meeresschnecken, oder?
Ja. Um ein Gewand zu färben, brauchte man das Sekret von 10.000 Murex-Schnecken. Der Prozess war arbeitsintensiv und roch absolut bestialisch.
Also echter Gestank.
Unerträglich. Die Fabriken lagen weit außerhalb, aber das Endprodukt war so teuer, dass es auf nur Adeligen vorbehalten war.
Kinna sagt ja, sie war wahrscheinlich eine freigelassene Sklavin, die sich ein eigenes Imperium aufgebaut hatte. die Chefin ihres Haushalts.
Genau.
Das ist, als stellst du heute ein Start-up vor und plötzlich sitzt da eine milliardenschwere Angel-Investorin. Sie nimmt die Lehre an und bietet sofort ihr Haus an. Das war überlebenswichtig, oder?
Ohne Zweifel. Antike Gasthäuser stellt man sich oft romantisch vor, aber die Realität war erschreckend. Das waren Zentren für Kriminalität und Zwangsprostitution.
Und hygienisch sicher auch eine Katastrophe.
Voll mit Ungeziefer. Kena zitiert da schmunzelnd die apokryphen Johannesakten. Da wird beschrieben, wie der Apostel Johannes in so einer Herberge übernachtet, völlig von Bettwanzen zermalmt wird und ihnen im Namen des Herrn befiehlt, das Zimmer zu verlassen.
Die Wanzen marschieren raus.
Angeblich ganz diszipliniert, ja.
Ein sehr praktisches Wunder. Aber mal im Ernst, warum sind es eigentlich fast immer Frauen wie Lydia, die als erstes auf diese neuen Ideen anspringen?
Das hängt stark mit den römischen Strukturen zusammen. Männer in einflussreichen Städten waren politisch massiv an die staatlichen Kulte gebunden.
Eine neue Religion wäre also politischer Selbstmord gewesen.
Exakt. Frauen hatten in diesem staatlichen Bereich weniger sozialen Status zu verlieren. Außerdem war Religion oft die einzige Sphäre, in der Frauen überhaupt Führung übernehmen konnten, wie beim Diana-Kult.
Lydia als starke Basis in Europa. Ein tolles Bild. Aber nicht alle Frauen hatten diese Privilegien. Und das führt uns ins dunkelste Kapitel. Antike Ausbeutung und Phänomene, die bis heute Wissenschaftler rätseln lassen.
Das Team begegnet einer jungen Sklavin. Der griechische Text sagt, sie hat den Geist einer Pythonisse.
Eine Verbindung zum Orakel von Delphi.
Ja, eine direkte sprachliche Verbindung. Diese Sklavin wird von ihren Besitzern rücksichtslos kommerziell ausgebeutet, weil ihre Wahrsagerei extrem profitabel ist.
Und sie läuft Paulus tagelang hinterher und schreit, sie seien Diener des höchsten Gottes. Klingt nach guter Werbung, aber in Rom war das mehrdeutig. Das konnte ja auch Zeus meinen, oder?
Ja, es stiftete massive Verwirrung. Schließlich reicht es Paulus, er dreht sich um und treibt den Geist aus.
Einfach so?
Ja. Und hier wird es tiefgreifend. Dieser Exorzismus ist kein rein spiritueller Akt. Es ist massive ökonomische Sabotage.
Weil sie jetzt nicht mehr wahrsagen kann.
Genau. Sie ist für ihre Besitzer schlagartig wertlos. Ihr Geschäftsmodell ist zerstört. Und so provozieren Ideen echten Widerstand, wenn sie wirtschaftliche Strukturen bedrohen. Paulus und Silas werden verprügelt und inhaftiert.
Okay, lass uns hier mal kurz auf die Bremse treten.
Gerne.
Wir lesen das. Aber wir leben im 21. Jahrhundert. Sind wir nicht an dem Punkt, wo moderne Anthropologen oder Psychiater einfach sagen müssen, Leute, das sind tragische Fälle von undiagnostizierter Schizophrenie oder Epilepsie?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Und Kina weicht dem in seinen Notizen auch gar nicht aus.
Also er gibt das zu?
Ja, er stellt klar, dass ein Großteil solcher Fälle in der heutigen Praxis genau auf medizinische Störungen zurückzuführen ist. Wir berichten hier ja völlig neutral. Aber er fügt Daten aus der modernen Forschung hinzu, die das Bild echt verkomplizieren.
Inwiefern?
Etwa 74% der weltweit dokumentierten Kulturen glauben fest an Geisterbesessenheit. Und China zitiert renommierte westliche Wissenschaftler, die bei Feldstudien an die Grenzen unseres Modells gestoßen sind.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Edith Turner zum Beispiel, eine sehr angesehene Anthropologin. Sie berichtete von einem Heilungsritual in Sambia, wo eine physische, graue Substanz aus dem Körper eines Patienten austrat.
Wow, okay.
Oder der Anthropologe Solon Kimball, dessen Hand scheinbar durch eine nicht materielle Erscheinung glitt. China verweist auch auf stark veränderte Neurophysiologie.
Was heißt das konkret?
Menschen, die in Trance ihr Körpergewicht ignorieren, unnatürlich Wände hinaufgleiten oder völlig fremde Stimmen produzieren.
Das klingt wie direkt aus einem Hollywood-Film. Aber es gibt doch sicher auch Mediziner, die sich das angeschaut haben.
Auf jeden Fall. Er zitiert Dr. William Wilson, einen emeritierten Psychiatrieprofessor von der Duke University. Solche Experten argumentieren, dass es bei extremen physischen Anomalien einfach einen Punkt gibt, an dem die westliche Medizin an ihre Grenzen stößt.
Du meintest vorhin geschmolzene Kruzifixe?
Ja, China dokumentiert Berichte über metallene Kruzifixe, die ohne nachweisbare Hitzequelle geschmolzen sind. Da hat die traditionelle Psychiatrie einfach keine Antworten mehr. Einige Mediziner erkennen an, dass gewisse Phänomene unsere naturwissenschaftliche Matrix sprengen.
Puh, Wahnsinn. Wenn man all das zusammennimmt, die theologischen Streitereien am Anfang, die strategischen Beschneidungen, das göttliche GPS, das einen im Kreis fahren lässt.
reiche Geschäftsfrauen und die Zerstörung von Ausbeutungsnetzwerken.
Genau. Dann begreift man plötzlich die Essenz dieser historischen Quellen. Die Ausbreitung von Ideen, die die Welt verändern, verläuft einfach niemals auf einer geraden, sauberen Linie.
Die perfekte Landkarte gibt es einfach nicht. Es ist schmutzig, chaotisch und unvorhersehbar.
Es erfordert unglaubliche Resilienz, oder?
Definitiv. Man muss tiefe, persönliche Konflikte aushalten, wie beim Bruch zwischen Paulus und Barnabas. Es verlangt die Bereitschaft zu kulturellen Kompromissen, bei denen man das eigene Ego zurückstellt, wie bei Timotheus.
Und den Mut, sich mit Ausbeutern anzulegen, selbst wenn man dafür im Gefängnis landet.
Ganz genau.
Und genau da sitzt diese alte Geschichte plötzlich direkt mit dir, unserem Zuhörer, am Tisch. Wenn du in deinem eigenen Leben, vielleicht im Job oder privat, vor verschlossenen Türen stehst, wenn du durch frustrierende Konflikte musst oder auf der Stelle trittst, dann erinnere dich an Troas.
An das blockierte GPS.
Richtig. Selbst die größten historischen Vorbilder hatten oft keine detaillierte Routenplanung. Sie hatten oft nicht mehr als ein hartes, frustrierendes Nein und mussten im Dunkeln auf das nächste Jahr warten.
Ein sehr starker Gedanke.
Wenn ein völlig blockierter Weg durch Asien und ein einziger verwirrender Traum ausgereicht haben, um die Reise dieses Teams radikal umzuleiten und dadurch letztlich die ganze westliche Zivilisation zu prägen, dann stell dir mal folgende Frage. Welche aktuell verschlossenen Türen, welche zermürbenden Absagen in deinem eigenen Leben könnten dich vielleicht genau jetzt in dein ganz persönliches Mazedonien lenken?
Eine gute Frage zum Nachdenken.
Nimm das mal für dich mit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserem nächsten Deep Dive.